Gestern haben wir mit unserem Patrick telefoniert und hat gefragt, was macht ihr? Ich habe die Predigt morgen. Da hat er sich tatsächlich erkundigt, was ist denn dran? Und da habe ich gesagt, Lukas-Evangelium. Ach, sagt er, das kommt bei euch aber oft dran. Ja, sage ich, wir werden auch wohl noch eine Zeit lang mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt sein. Also wir sind im Kapitel 7, für alle, die da jetzt aufschlagen wollen. Und wollen da weiter den Text betrachten und schauen, was er uns zu sagen hat. Ich möchte anknüpfen an den Text, den der Peter vor 14 Tagen ausgelegt hat. Unser heutiger Text ist eigentlich nur die Fortsetzung dieser Geschichte, mit der der Peter vor 14 Tagen angefangen hat. Unsere Verse heute, die Verse 24 bis 35, gehören noch zu diesem Ereignis dazu, was uns Lukas hier in dem Kapitel 7 berichtet. Ich lese also nochmal die Verse 18 bis 23. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Wobei, wenn wir der Chronologie des Lukas folgen, waren das die letzten Berichte über die Heilung des Dieners des römischen Hauptmanns sowie die Auferweckung dieses Jünglings zu Nein. Das haben also die Jünger dem Johannes im Gefängnis berichtet. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen gute Botschaft verkündigt wird. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Das ist auch noch an hier. Das ist auch noch an. Mir gefielen die Ausführungen Peters von seiner Predigt, dass Johannes wohl keinen Augenblick an der Messianität Jesu gezweifelt hat. Er hat ihn zur Genüge als diesen erlebt und dem Volk vorgestellt. Das, was man ihm berichtete, passte alles in dieses Bild hinein. Was ihn irritierte, war die Verwirklichung seiner Erwartung, die durchaus schriftgemäß war, seine Erwartung. Jesus unternahm nach menschlichen Vorstellungen offensichtlich nichts, das verheißene Reich der Gerechtigkeit aufzurichten. In dieser Erwartung lebten auch die Jünger Jesu. Die fragten ihn mal, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Die fragten ihn also, willst du das Reich Israel wieder aufrichten nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung? War immer noch die Vorstellung, dass Jesus das Reich auf der Erde aufrichten wird. Und sie lebten in dieser Hoffnung. Auch ganz Israel wartete auf dieses Reich. Die Pharisäer fragten ihn auch mal, wann kommt das Reich Gottes? Diese Hoffnung war also allgegenwärtig und durchaus schriftbegründet. Und jetzt zitiere ich Peter aus seiner letzten Predigt. Ihre Hoffnung war richtig, aber ihr Zeitplan war verkehrt. Ich fand es interessant, dass Jesus diesen Irrtum, der da allgegenwärtig war, nicht korrigiert. Er hätte jetzt sagen können, ja, ihr müsst das so sehen, so wie wir, wie es Fruchtenbaum heute, ja, uns lehrt und sieht, ja, da gab es ein erstes Kommen und ein zweites Kommen, hätte er ihnen erklären können. Aber er korrigiert diesen Irrtum nicht. Sondern er weist nur darauf hin, was alle sehen und erleben konnten. Und zum Schluss kommt ein Satz, der es in sich hat. Da sagt er, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Die Botschaft an Johannes und auch an uns, wenn wir vor scheinbar ungelösten Fragen stehen, die ist die, Jesus lässt Johannes ausrichten, du hast alles richtig gemacht. Du warst fleißig und hingegeben. Du hast die Schriften studiert und vieles richtig erkannt. Aber glaube nur, vertraue mir. Auch das, was du noch nicht verstehst, wird sich erfüllen und aufklären. Soweit eine kurze Rückschau auf den Beginn des Textes. Und nun sind die Jünger des Johannes weggegangen. Und Jesus wendet sich an die, die geblieben sind. Die nächsten Verse lese ich im Verlauf der Predigt, damit das nicht alles zu lang wird, damit wir es nicht doppelt lesen. Ab Vers 24 betrachten wir jetzt den Text. Jesus fragte einmal seine Jünger, was sagen die Volksmengen über mich, wer ich bin? Lukas im Kapitel 9 werden wir das dann lesen. Die Jünger antworteten ihm, was sie so Land auf, Land ab gehört hatten. Die Antworten, die sie dem Herrn Jesus geben, können wir nachlesen dann in dem Vers 19 im Kapitel 9. Aber das war nur die Einleitung zu einer weitaus wichtigeren Frage, die der Herr Jesus seinen Jüngern stellt. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Wie steht ihr zu mir? Das ist eine ganz persönliche Frage, eine zwingende, eine lebensnotwendige, ja, eine lebensentscheidende Frage für jeden von uns. Wie stehst du zu mir? Wie steht ihr zu mir? Und diese Frage muss hier im Leben entschieden werden, nicht erst im Himmel, im Jenseits. Wir haben jetzt in den letzten Tagen vom Mike im roten Faden gehört, dass die Bibel ein Geschichtsbuch ist. Der größte Teil der Berichte dort ist Geschichte und sind Geschichten. Geschichte des Volkes Israel. Geschichten einzelner Personen. Und die ereignen sich hier, haben sich ereignet und ereignen sich immer noch hier und jetzt. Geschichten von Menschen, die sich für ein Leben mit Gott entschieden haben. Sich entschieden haben, mit ihm zu wandeln, ihm zu gehorchen, seinen Willen zu tun. Und Geschichten von Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, die nicht wollten, nicht ertragen konnten, dass dieser über uns herrsche. Im Psalm 2 heißt es, es treten auf, Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Jetzt kommt die Rede dieser Leute, dieser Fürsten und dieser Könige der Erde. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Aber das ist nicht nur eine Haltung von Königen und Fürsten der Erde. Viele handeln so. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und in gewisser Weise ist das auch folgerichtig. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen Positionen einnehmen. Wir müssen Stellung beziehen. Für die eine oder für die andere Seite. Aber entscheiden müssen wir uns. Insofern habe ich die Predigt überschrieben, jetzt für die Technik, gut zuhören. Überschrift: Wer ist Jesus für dich? Und darum geht es auch in unserem heutigen Text. Jesus stellt einige rhetorische Fragen. Und so viel kann schon gesagt werden, die ersten beiden Fragen müssen klar mit Nein beantwortet werden. Jesus provoziert regelrecht. Er fordert die Menschen zum Nachdenken auf. Er wollte das Gewissen seiner Zuhörer durchforschen. Sie sollen ihre Haltung überprüfen. Warum habt ihr Johannes den Täufer aufgesucht? Warum seid ihr hinausgegangen? Was wolltet ihr sehen? Der erste Punkt, Jesus fordert heraus. Wir lesen jetzt ab Vers 24. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Das lässt an einen Menschen denken, der sich willig jedem Wechsel der Windrichtung fügt. Ein sogenannter Wendehals. Der Begriff ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Ja, der Wendehals. Also ein Mensch, der sich willig jedem Wechsel der Windrichtung fügt. Johannes kraftvolle Predigt über die Sünde Israels, seine Verurteilung der religiösen Führer und seine Ankündigung des bevorstehenden Gerichts zeigten, dass er genau das Gegenteil von einem Rohr vom Wind hin und her bewegt war. Er war nicht einer, der sein Fähnchen in den Wind hängte, der faule Kompromisse schloss. Für diese Haltung sitzt er ja gerade im Gefängnis. Dafür hat er seinen Kopf riskiert und dann tatsächlich auch lassen müssen. Das Volk um Jesu hatte Johannes Mut bewundert, mit denen er Reichen wie Armen, Mächtigen wie Ohnmächtigen, Theologen und Staatsmännern die Wahrheit aufs Brot schmierte. Wie er sie zur Umkehr rief. Sie hatten es alle gehört. Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt. Deswegen waren sie nicht in die Wüste hinausgegangen. Der Vers 25. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlichen Kleider und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Die schlichte Speise, Heuschrecken und wilder Honig, seine Kleidung aus Kamelhaar gewoben und ein lederner Gürtel, seine markige, ungekünstelte Sprache standen ebenso in scharfem Gegensatz zu den höfischen Beamten, die nichts so gut verstanden, wie sich bei ihren Herren einzuschmeicheln, sich aller untertänigst zu verneigen und alles, was immer diese sagen, in dienstbeflissener Ergebenheit auszuführen. Man nennt solche Politiker, solche Mitarbeiter, nennt man Radfahrer. Habt ihr das schon mal gehört? Warum? Nach oben buckeln und nach unten treten. Ja, Radfahrer. Johannes war das exakte Gegenteil davon, von solchen Leuten. Er wollte keine Karriere machen und sich nicht in die High Society einschleichen. Persönliche Bereicherung war bei ihm nicht angesagt. Das ist in königlichen Höfen und Palästen, das war dort und ist heute noch gang und gäbe. Persönliche Bereicherung. Das war nicht sein Ziel. Solche Leute sind nicht in der Wüste zu finden, wo es heiß ist, unbequem, staubig und dreckig. Johannes war kein Diplomat, der geschickt lavierte, um möglichst alle zufriedenzustellen, der möglichst ohne anzuecken sein Leben genießen wollte. Johannes' Karriere hatte ihn nicht an die königlichen Höfe, sondern ins Gefängnis, in den Knast des Königs und in den Tod geführt. Er hat Gottes Auftrag treu ausgeführt, kompromisslos, undiplomatisch. Er hat nicht nach den persönlichen Folgen gefragt. Er war nicht auf Reichtum und Ruhm aus. Er hat Opfer gebracht um Gottes Willen. Und daher war er ein glaubwürdiger Prophet. Der zweite Punkt, Jesus klärt auf. Ein Exkurs in die Vergangenheit. Die Verse 26 bis 30. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, Ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Jesus wirft ihnen auf den Kopf: Ihr wolltet einen Propheten sehen, einen, von dem man dauernd sprach, ein Star, eine Greta Thunberg zum Beispiel. Ihr wolltet eine Sensation erleben, Wunder sehen, Zeichen erleben. Ihr wolltet eure Neugierde befriedigen. Aber Johannes war mehr als das alles. Jesus sagt, er war aber mehr als ein Prophet, denn er war ein prophezeiter Prophet. Einer, den seine vor ihm lebenden Kollegen angekündigt hatten, mindestens 400 Jahre vor seinem Auftreten. Ein letzter Bote sollte kommen, bevor der Messias kam. Und nun sitzt dieser prophezeite Prophet als Staatsfeind im Gefängnis. Und Jesus hält eine Lobrede auf diesen Staatsfeind. Sein Urteil: Unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Er ist der Größte. Größer als Mose, Elia, Jesaja und alle anderen. Er war der letzte alttestamentliche Prophet. Er hatte eine einmalige Mission. Er war der Herold auf den Messias. Er hatte die Ehre, den Vorhang aufzuziehen, um die Bühne freizumachen für Jesus, für den Gesalbten. Er durfte vor dem Angesicht des Herrn hergehen, wie wir in Malachi 3, Kapitel 3, Vers 1 lesen. Dort steht: Siehe ich, da redet Gott. Siehe ich, sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir, vor Gott, herbereite. Und als die Geburt des Johannes angekündigt worden, sprach der Engel zu seinem Vater: Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Kapitel 1, Vers 15, jetzt Vers 16. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, vor ihrem Gott, hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn, ihrem Gott, ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Die Größe des Johannes lag darin, dass Gott ihn berufen hatte, vor dem Angesicht des Herrn herzugehen. Johannes war in seinem Dienst einmalig. Aber erstaunlich ist die Wendung im Vers 28b. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Jesus will Johannes keineswegs herabwürdigen. Er hat ja gerade ihm ein super Zeugnis ausgestellt. Johannes Zeitgenossen warteten auf die Erlösung. Die warteten noch auf die Erlösung. Wir können heute auf ein Erlösungswerk zurückschauen. Und für beide gilt, für die, die gewartet haben und für die, die auf das Erlösungswerk zurückschauen, gilt dieser Vers 23, den ich schon mal zitiert habe: Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Wer sich nicht an Jesus ärgert, ihm nachfolgt, ihn in sein Leben bittet und aufnimmt, der ist aus Gott geboren. Johannes ist aus der Frau geboren. Der aus Gott Wiedergeborene ist daher der Größere. Es geht also keineswegs um persönliche Würde oder Größe, sondern um den Platz, den wir in Gottes großartigem Heilsplan einnehmen. Der dritte Punkt, die Reaktion diverser Gruppen auf Johannes den Täufer. Jesu Exkurs in die Vergangenheit, in die Zeit des Auftretens der Predigt des Johannes, hält seinen jetzigen Zuhörern vor Augen, wie widersprüchlich ihre Reaktion auf seine Predigt war. Es gab wenigstens zwei Gruppen. Da waren zunächst die, die Johannes glaubten, sozusagen die Gläubigen. Vers 29. Und das ganze, ich ergänze mal, Gemeinde, Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Da gab es seinerzeit also eine ganze Reihe von Zuhörern, die der Predigt des Johannes glaubten, sie annahmen und Gott Recht gaben. Sie erkannten ihre Sünde. Sie anerkannten, dass Gott gerecht sein muss, gerecht ist und sie wegen ihrer Sünde verurteilen musste. Sie folgten daher Johannes Ruf zur Buße und ließen sich taufen. Die Taufe war ein äußeres Bekennen der innerlich geschehenen Buße. Man konnte das aber nicht nur daran erkennen, dass sie sich taufen ließen. Das war nur eine der Buße würdigen Früchte. Johannes forderte, das war eine der Buße würdigen Früchte, die Johannes forderte. Wir haben das nachlesen können im Kapitel 3, in den Versen 7 bis 8. Als berichtet wird von seinem ersten Auftreten. Jesus weist darauf hin, dass selbst die verhassten Zolleintreiber kamen, um getauft zu werden. Er stellte sie seiner Zuhörerschaft als Vorbild hin, die so ein schlechtes Image bei den Juden hatten. Die stellt er ihnen als Vorbild vor die Augen, sagte, die haben sich taufen lassen. Eine regelrechte Provokation. Als nächstes gab es dann die, Vers 30, Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Das waren die Ungläubigen, die Starrköpfigen, die Betonköpfe, die Ablehnenden. Dieser Vers ist ein Schlüsselvers, um den Unglauben des menschlichen Herzens zu verstehen. Jesus nennt die Predigt des Johannes den Ratschluss Gottes. Den hat er dem Volk bekannt gegeben. Es war Gottes Ratschluss, den Johannes zu senden, um die Leute zur Buße aufzurufen, zur Umkehr von ihren verkehrten Wegen. Seine Predigt sollte den Weg für das Reich Gottes bereiten, das Jesus in seiner Sendung aufrichten sollte und aufrichten wollte. Es ist geradezu eine Tragödie, dass genau die, die es eigentlich wissen mussten, die Pharisäer und Gesetzeslehrer, dass die diesen Ratschluss Gottes ablehnten. In ihrem Herzen wussten sie es ganz genau. Einer der ihren, Nikodemus, kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Johannes 3, Vers 2. Umso tragischer ist es, dass sie zunächst Johannes und später dann auch den Herrn Jesus ablehnten. Er passte nicht, die beiden passten nicht in ihr Schema. Sie griffen ihren Status quo an. Sie erkannten, dass sich die Predigt des Johannes und auch des Herrn Jesus gegen sie richtete. Die Predigt verurteilte sie und legte ihre Schuld bloß. Sie weigerten sich, ihre Schuld einzugestehen und Gott Recht zu geben, dass sie Gericht und Strafe verdient hatten. Wenn sie Johannes als den von Gott gesandten Boten, als Wegbereiter des Messias anerkannt hätten, hätten sie auch Jesus als den Messias anerkennen müssen. Sie kannten die Schriften. Wie präzise und schnell hatten sie den Weisen aus dem Morgenlande Auskunft über den Geburtsort des Messias gegeben. Sie wussten sofort, die Frage zu beantworten. Und doch waren sie alle in Jerusalem sitzen geblieben. Keiner war nach Bethlehem gegangen, um das zu überprüfen und sich anzuschauen. Und auch jetzt wussten sie, dass Jesus ein Lehrer ist, von Gott gekommen. Sie handelten aber nicht gemäß ihrem Wissen und lehnten nicht nur Johannes, sondern auch Jesus ab. Viertens, der Versuch, die Situation bildhaft darzustellen. Der Herr Jesus will nun die Situation seinen Zuhörern bildhaft darstellen, damit sie das verstehen. Vers 31 und 32. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Er vergleicht seine Zuhörer, unter denen sicherlich viele waren, die seinerzeit in Scharen zu Johannes dem Täufer in die Wüste gezogen waren. Er vergleicht sie mit Kindern. Das ist eine weitere Provokation. Denn Kinder waren in jener Zeit eine nicht beachtete Bevölkerungsgruppe. Klein, unwissend, nutzlos und daher verachtet. Und mit diesen vergleicht sie Jesus nun. Mit ihrem Spiel, das offensichtlich ebenso nutzlos war wie sie selbst. Die Kinder wollten Hochzeit spielen. Sie pfiffen und forderten zum Tanz auf, aber keiner hatte Lust. Keiner spielte mit, keiner hatte Lust zum Tanzen. Dann wollten sie Beerdigung spielen. Sie singen Klagelieder, aber auch das zieht nicht. Auch da spielt keiner mit. Sie konnten vorschlagen, was sie wollten, tanzen oder klagen. Keiner machte mit, alles wurde abgelehnt. Kleiner Exkurs. Im heutigen Zeitalter der digitalen Spiele, der Spielekonsolen, der Smartphones, der Tablets und so weiter, kann man das vielleicht gar nicht mehr so richtig beobachten. Aber wir haben als Kinder hingegeben Kirche gespielt. Ja, da war einer der Pfarrer, zwei waren die Messdiener, dann gab es vielleicht auch noch einen Küster und der Rest war das Volk. Und wir sind ja jeden Sonntag und auch öfters die Woche über, es gab zweimal in der Woche Kindergottesdienst, morgens um 7. Ja, um 8 ging dann die Schule los. Wir brauchten ja nicht mit dem Bus zu fahren, wir konnten ja noch in die Schule laufen. Ja. Also wir waren oft genug in der Kirche, dass wir den Ablauf präzise kannten. Wir kannten auch ganz viele Texte, die da immer wieder vorkamen. Und dann haben wir Kirche gespielt. Ja. Gefühlt, stundenlang. Ja, zurück zu Johannes. Die Menschen jener Generation reagierten weder auf die Bußpredigt des Johannes noch auf die frohe Botschaft des Herrn Jesus, der da sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Sie glaubten weder der Bußpredigt des Johannes noch der frohen Botschaft Jesu. Jesus haucht mit den nächsten Versen diesem Bild Leben ein. Vers 33 und 34. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Jesus sagt, ihr gleicht den Kindern auf dem Marktplatz. Auf alles, was euch angeboten wird, habt ihr keinen Bock, wollt nicht mitspielen, wollt nicht mitmachen. Johannes habt ihr abgelehnt, der ist uns zu streng, zu ernst, zu asketisch, so direkt. Mit ihm wollten sie Hochzeit spielen, aber Er hat aber nicht nach ihrer Pfeife getanzt. Mich, Jesus, lehnt ihr ab. Du bist uns zu weltlich, nicht fromm genug, hältst es mit Zöllnern, mit Huren, mit Heiden, mit Sündern. Du beugst dich dem Zeitgeist, du gleichst dich dieser Welt an. Du hältst dich nicht an unsere Traditionen. Mit Jesus wollten sie Beerdigung spielen, aber er ist auch nicht auf sie eingegangen. Um nicht hören zu müssen, um Gehorsam verweigern zu können, haben sie Johannes einen Dämon untergejubelt und Jesus haben sie zum Asozialen erklärt. Ein Fresser, ein Säufer, ein Sympathisant von Kriminellen. Beide, Johannes und Jesus, waren unbequem. Unbequeme Leute wird man am ehesten los, indem man sie abstempelt, sie lächerlich macht, Halbwahrheiten und Gerüchte in die Welt setzt oder sie verleumdet. Irgendetwas wird man immer finden, irgendetwas bleibt hängen, um sie in die passende Schublade zu verfrachten. Nun wenden wir uns noch dem letzten Vers unseres heutigen Textes zu. Jesus zeigt auf, was die Quintessenz, der Kern der ganzen Rede ist. Vers 35. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden vor allen ihren Kindern. Eigentlich ganz leichter Vers. In der neuen evangelistischen Übersetzung lautet der Vers wie folgt. Und doch bestätigt sich die Weisheit Gottes im Werk von beiden. Für die, die sie annehmen, und ich möchte ergänzen, und für die, die sie ablehnen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. In den Sprüchen gibt es im Kapitel 9, wir haben jetzt schon mal die Sprüche betrachtet, ich habe schon befürchtet, du hast meinen Text erwischt, aber warst woanders zu Hause in den Sprüchen. In den Sprüchen gibt es im Kapitel 9 einen interessanten Vergleich. Da hat die Weisheit ihr Haus gebaut. Sie lädt die Unerfahrenen, die ohne Verstand sind, ein. Sie lädt ein, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Frau Weisheit lädt ein, sie sollen sich von gesundem Brot, von gesunder Kost, einem gut gemischten, nahrhaften Wein ernähren und so auf dem Weg der Einsicht und so auf den Weg der Einsicht kommen. Und ab Vers 13 tritt Frau Torheit auf. Sie lädt auch ein. Und welche? Die gerade halten ihre Pfade. Auch ihnen bietet sie Speise an. Vers 17. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und Salomo, der Autor dieses Buches und der Sammler dieser Sprüche, resümiert nach einem Gedankenstrich in diesem Text, nach einem kurzen Nachdenken. Und er, damit meint er, der von der Frau Torheit geladene. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Scheols ihre Geladenen, die von der Frau Torheit geladenen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich möchte ein Fazit ziehen und zum Schluss kommen. Wir haben zu Beginn der Predigt festgestellt, wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen Positionen beziehen, einnehmen, wir müssen Stellung beziehen. Wer ist Jesus für dich? Bei der Vorbereitung der Predigt fiel mir ständig ein Lied aus meinen Kindertagen meiner Jesu-Nachfolge. Ja, bemerkt das wohl, aus den Kindertagen meiner Jesus-Nachfolge. Kurz nachdem ich gläubig geworden bin, haben wir in der Oase in Fulda mit Hingabe ein Lied gesungen, das hieß Der Gammler. Das Lied ist zwar jetzt nicht hochgeistlich, aber mir ging es ganz einfach nicht aus dem Kopf. Ja, der Gammler, das war mal eine Gestalt aus den 68er Jahren. Ja, wusste man noch genau, was ein Gammler war. Da liefen die auf der Straße rum. Ja, das ist auch jetzt wieder 50 Jahre her. Also, der Liederdichter will eine Spannung zwischen Schein und Sein aufbauen. Immer wieder sagt er in den Strophen, man sagt. Also damit identifiziere ich mich jetzt nicht mit den Typen, die jetzt in diesem Lied vorkommen. Man sagt. Man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil. Wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm war plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen. Doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehen. Man sagt, er war ein Zauberer, an Wundern fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See und gab den Blinden Augenlicht. Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot und er sprach von einer Neugeburt, weckte Menschen von dem Tod. Man sagt, er war Politiker, der rief, ich mach euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigten sie ihn. Auch wenn sich das ein wenig flapsig anhört. Wichtig ist doch die Frage, nicht was man sagt, sondern wer ist Jesus für dich? Nicht für wen hält man ihn, sondern wer ist er für dich? Die Varianten sind auch heute noch viele. Er war ein Philosoph, ein Religionsgründer, ein guter Mensch, ein Prophet, ein Guru. Alles, um nicht anzuerkennen, dass Jesus der von Gott gesandte Erlöser, der menschgewordene Gottessohn ist, der uns vor die Wahl stellt, geben wir seiner Botschaft, dass wir erlösungsbedürftige Sünder sind, recht oder nicht? Wo reihst du dich ein in die Gruppen, die in unserem heutigen Text dargestellt wurden? Ich fange jetzt von hinten an, gehe von hinten nach vorne. Gehörst du zu den Stolzen, den Selbstherrlichen, den Spöttern, die alles beurteilen, aber an allem ein Haar in der Suppe finden, die zu jeder Lösung ein passendes Problem finden, alles besser wissen, aber nie nach ihrer Einsicht handeln? Diese Gruppe ist zu sehen in den Versen 33 und 34. Gehörst du zu den Gleichgültigen, die alles an sich abprallen lassen, die mit dem Alltag Beschäftigten, im Vers 32 zu finden. Gehörst du zu den Harten, den Ungläubigen, den Betonköpfen, die an ihren Traditionen festhalten, nur nichts verändern? Haben wir noch nie gemacht? Machen wir nicht. War noch nie so. Vers 30. Oder gehörst du zu denen, die der Botschaft glauben, zu den Gläubigen, die Johannes geglaubt haben und sich taufen ließen? Gehörst du zu dem Abschaum, zu den Zöllnern, Huren und Sündern, mit denen es auch Jesus immer wieder zu tun hatte, die eingesehen haben, dass sie erlösungsbedürftige Sünder sind? Erkennst du an, dass wir nicht aus uns heraus mit unseren Werken zu Gott kommen können, dass wir nicht vor der Heiligkeit Gottes bestehen können, dass wir einen Fürsprecher, einen Advokaten, einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger brauchen, einer, der für uns eintritt, einer, der für uns eingetreten ist, der die Schuld bereits bezahlt hat, einen Löser, so wurde er im Alten Testament genannt. Wir sind die Loser, Wir brauchen einen Löser. Ich möchte schließen mit der fünften Strophe des Gamblers. Nachdem er aufgezählt hat, was man sagt, damit sich's auch alles schön reimt, kommt er auf den Kern, mit dem ich mich identifizieren kann. Er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein, offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen. Und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Amen.